Ja, das Thema unserer Predigt heute lautet gebeugte Knie für die unermessliche Liebe Christi. Where is the love? Die Leute, die etwas älter sind, also dieses Lied ist 20 Jahre alt, ich musste staunen, ich dachte, das sei was ganz Modernes, ist es aber gar nicht. Also vor 20 Jahren war dieses Lied ein Hit. Und am Freitag, als ich von der Arbeit zurückfuhr, lief es im Radio, im Auto und ich wusste, das ist ja genau das, worum es heute in der Predigt geht. Where is the love? People killing, people dying, children hurt, hear them crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Menschen töten, Menschen sterben, Kinder verletzt, sie schreien. Kannst du das leben, was du predigst? Würdest du auch die andere Wange hinhalten? Father, 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 help us. Send some guidance from above, cause people got me questioning. Vater, 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 hilf uns. Sende Führung von oben, weil Menschen mich ins Fragen gebracht haben. Where's the love? Where's the love? Where's the love? Where's the love? Wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? Ja, wo ist denn die Liebe? Darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Gebeugte Knie für die unermessliche Liebe Christi. Das erste der sieben Sendschreiben der Offenbarung richtete Jesus um das Jahr 90 nach Christus an die Gemeinde in Ephesus. Und darin stellt er den Ephesern ein Zeugnis aus. Ihr seid stark in der Praxis, ihr seid stark in der Lehre, ihr seid stark in der Geduld, aber ihr seid schwach in der Liebe. Offenbarung 2, die Verse 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße. Und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Die sieben Sendschreiben sind auch an uns gegeben, auch an unsere Gemeinde. Und wir sollen uns fragen, ist es vielleicht bei uns auch so? Stark in der Praxis, stark in der Lehre, stark in der Geduld, aber schwach in der Liebe? Was können wir als Gemeinde tun? Was können wir tun, damit wir die erste Liebe nicht verlassen? Damit wir zurückkehren zur ersten Liebe. Ja, wo ist denn die Liebe? Where is the love? Und was kann ich tun, damit ich und damit andere diese Liebe finden? Paulus zeigt uns am Ende dieses dritten Kapitels, wir haben ja vor 3 Wochen die ersten 13 Verse dieses Kapitels bearbeitet, jetzt kommen die Anschlussverse des dritten Kapitels ab Vers 14 und er zeigt uns in diesen Versen, die jetzt 30 Jahre vor dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus geschrieben ist, 30 Jahre früher. Das ist ganz interessant zu sehen, dass Paulus hier für die Gemeinde betet, dass sie in der Liebe wächst und 30 Jahre später, Paulus ist dann schon fast 30 Jahre tot, Jesus diese Diagnose ausstellt und sagt, euch fehlt die Liebe. Wo ist die Liebe geblieben bei euch? Ihr habt die erste Liebe verlassen. Was in 30 Jahren passieren kann, was in meinem Leben passieren kann, was in unserer Gemeinde passieren kann, wie schnell wir die Liebe verlassen können. Hören wir auf das, was Paulus nun tut. Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der vorangegangene Abschnitt 1 bis 13, da ging es um das Christusgeheimnis, eingeweiht in das Christusgeheimnis. Und wir hatten gesehen, dass dieser Abschnitt ab Vers 1 mit einem Deshalb beginnt. Und dann macht Paulus einen Einschub. Das sind die Verse 1 bis 13. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Er schiebt das sozusagen ein, einen Gedanken, den er dann entfaltet. Und wir hatten gesehen, worum es ging. Durch den Glauben an Jesus Christus und sein am Kreuz vergossenes Blut finden Juden und Heiden Zugang zu Gott, dem Vater, und bilden ein einziges und in Ewigkeit geeintes Gottesvolk. Das ist das, was wir gesehen haben als das große Christusgeheimnis. Und hier nun in Vers 14 greift er das Deshalb aus Vers 13 wieder auf und sagt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und nun wissen wir, was Paulus in der Gefangenschaft in Rom tut. Er beugt seine Knie vor dem Vater im Himmel. Und er hat die Gemeinden im Blick. Und hier jetzt speziell im Epheserbrief die Gemeinde in Ephesus. Und er geht auf die Knie und betet für die Geschwister in Ephesus. Jetzt kommen nämlich die vier Punkte. In diesen vier Punkten wollen wir uns die Predigt erschließen. Gebeugte Knie, damit der innere Mensch gestärkt wird. Gebeugte Knie, damit Christus in unseren Herzen wohne. Gebeugte Knie, damit wir die unermessliche Liebe Christi erkennen. Und gebeugte Knie, damit wir ganz von Gott erfüllt werden. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Gebeugte Knie, damit der innere Mensch gestärkt wird. Gebeugte Knie, damit der innere Mensch gestärkt wird. Paulus berichtet, was er in der Gefangenschaft tut. Er beugt seine Knie. Er hält Fürbitte. Es wird ja nicht ausdrücklich gesagt. Er beugt seine Knie. Aber das bedeutet so viel: ich bete für euch. Und wir hatten gesehen, dass das Paulus ein riesiges Anliegen ist, das Gebet für die Gemeinde. Und tatsächlich, wenn wir Epheser 1 anschauen, da sehen wir, dass er das auch da bereits getan hat. Epheser 1, ab Vers 15, darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Im ersten Kapitel, Paulus betet für die Gemeinde. Im dritten Kapitel, Paulus betet für die Gemeinde. Und wir sehen, wie zentral, wie wichtig es ist für den Apostel, dass er für die Gemeinden betet. Und wir schauen uns jetzt etwas an, was für den Epheserbrief und auch für die anderen Briefe im Neuen Testament ein wichtiger Gedanke ist. Es gibt in den Briefen oftmals eine Indikativ- und eine Imperativstruktur. Das heißt, wir haben einen Teil des Briefes, und zwar den ersten, der das aufzeigt, was Gott getan hat. Indikativ ist eine Zeitform, die den Sachverhalt darstellt. Und erst danach kommt der Imperativ, das heißt die Befehlsform, das sollt ihr tun. Und der Epheserbrief ist genauso aufgebaut. Die ersten drei Kapitel sozusagen indikativ. Da wird das beschrieben, was wir in Christus an geistlichen Segnungen haben. Was Gott durch Christus getan hat für uns. Das ist die Grundlage, auf der wir unseren Glauben leben. Und erst dann beginnt das Tun. Aus dieser Erkenntnis heraus, Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt. 4, 1. Also wir haben von 1 bis 3 den Indikativ, das, was Gott getan hat, und ab 4 bis 6 dann, und nun lebt auch das, was euch in Christus geschenkt ist. Indikativ-Imperativ-Struktur. Aber genau auf dem Scharnier, auf der Scharnierstelle zwischen diesen beiden Abschnitten, das, was Gott getan hat und das, was nun wir in der Praxis umsetzen sollen, da steht die Fürbitte des Apostels. Und da wird noch einmal deutlich, aus eigener Kraft können wir ja sowieso nichts tun. Damit ich das, was mir in Christus alles an Schätzen geschenkt ist, auch im Alltag, Jörn hat es eben so schön gesagt, ja, wie wir im Alltag so schnell die Dinge wieder vergessen, ja, damit wir das umsetzen können, da muss etwas an mir geschehen. Da muss etwas an meinem Herzen geschehen. Und da setzt jetzt Paulus genau die Fürbitte dazwischen und betet. Sagt, Herr, zeig es ihnen. Zeig es ihnen, wie groß du bist, wie gnädig du bist, wie lieb du bist, wie groß deine Liebe zu ihnen ist. Zeig es ihnen. Und dann kommt auch die Kraft, das zu tun, was uns an Erkenntnis geschenkt ist. Also hier als Beispiel, in Christus hat er uns erwählt, das lesen wir in Epheser 1, 3 und 4, also im ersten Teil des Briefes. Und dann als Beispiel Epheser 5, Vers 18, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Also die Aufforderung, so zu leben oder das nicht zu tun. Aber das eine geht nicht ohne das andere, das gehört zusammen. Und in der Mitte die Fürbitte. Und wenn ihr die Bibel lest, dann werdet ihr das an verschiedenen Stellen auch an anderen Briefen finden. Und sowieso ist das ein Zusammenhang, der durch die ganze Bibel hindurch vorhanden ist. Zum Beispiel kommen die 10 Gebote nicht einfach so, sondern erst einmal befreit Gott sein Volk aus dem Volk der Ägypter. Aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei. Das heißt, erst befreit er sie, erst schafft er das Heil und dann sagt er ihnen, und nun lebt so. Und das ist, spiegelt sich in diesen apostolischen Briefen genauso wieder. Ich beuge meine Knie. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. In der Bibel wird uns ganz unterschiedlich dargestellt, wie wir beten sollen, beten können. Die Beter der Bibel, sie stehen, sie heben die Hände, sie liegen auf dem Boden wie Daniel bei seinem Bußgebet und sie knien vor Gott. Esra, und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Buße mit zerrissenem Gewand und Mantel und fiel auf meine Knie. Und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Wenn wir niederknien, dann drücken wir damit auch körperlich aus, wie groß und wie mächtig und wie herrlich Gott ist. Und dass wir aus Staub sind. Und dass wir aus Erde gemacht sind. Und dass wir vergänglich sind. Und ganz klein und ganz begrenzt. Wir drücken das durch diese kniende Haltung aus. Und ich glaube, dass wir heute in unserer Zeit, wo wir diese Ehrfurchtsgesten kaum noch kennen, auch im Alltag kennt man das kaum. Früher war das ja noch normal, dass man sich vor Kaiser Wilhelm niederkniete. Oder in England ist es heute noch so, dass man natürlich einen Knicks macht vor der Königin oder sich beugt vor ihr. Aber aus unserem Alltag ist das mehr oder weniger herausgegangen, dass das nicht ohne Grund uns in der Bibel gegeben ist. Und die Beter der Bibel, sie drücken diese Ehrfurcht vor Gott noch aus. Deswegen sage ich, Gebetshaltung ist nicht egal. Und das macht uns die Bibel deutlich. Gebetshaltung ist nicht egal. Die Bibel denkt ganzheitlich. Und wenn wir erkannt haben, wie groß und wie mächtig und wie heilig Gott ist, knien wir ruhig vor ihm nieder. Nicht als ein Gesetz, dass wir das jetzt immer so tun müssen, sonst ist es kein echtes Gebet, sondern als Teil unseres Ausdrucks der Ehrfurcht vor Gott. 1. Korinther 6,20, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das heißt, der ganze Körper soll zum Ausdruck bringen, Herr, ich bin so dankbar, dass du mich aus meiner Sünde errettet hast und mit deinem Blut für mein Leben bezahlt hast. Ich knie vor dir nieder, mein ganzer Leib soll das zum Ausdruck bringen, wie dankbar ich dir bin. Also in diesem Sinne können wir das, was Paulus hier tut, nämlich ich beuge meine Knie vor dem Vater so mit einfließen lassen, auch in unser eigenes Gebetsleben. Vor wem kniet er nieder? Er kniet nieder vor dem heiligen und allmächtigen Gott und vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und das ist so wunderschön, weil es nicht nur eben der heilige, der ewige Gott ist, vor dem wir als vergängliche Geschöpfe niederknien, weil er so unermesslich viel größer ist als wir, sondern dass wir zugleich sagen dürfen, hier ist mein Vater. Ich bin ein Kind, geliebt. Und das macht diese Ehrfurchtsgeste ja nochmal ganz anders. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Man kniet doch viel lieber, wenn man nicht dazu gezwungen ist, sondern weil man geliebt ist. Und das kommt hier zum Ausdruck. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Nils hat über 1. Johannes 3, Vers 1 gepredigt. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, was für ein Geschenk, dass wir vor dem Vater knien dürfen. Paulus baut hier ein kleines Wortspiel ein. Im Griechischen wird das erkennbar. Er beugt seine Knie vor dem Patera, dem Vater, von dem jede Patria ihren Namen hat. Also jede Familie, jede Sippe, jeder Stamm, jedes Geschlecht, jedes Volk. Und damit sagt Paulus, Gott ist der Herr über alles. Was im Himmel und auf Erden ist, es ist alles seins. Er hat die totale Macht. Aber er ist zugleich ein liebender Vater. Und wohl dem, der sich Kind Gottes nennen darf. Was für ein Geschenk, wenn wir diesem allumfassenden Herrscher unseren Vater nennen dürfen. Und jetzt kommen wir zu dem, was Paulus nun auch tatsächlich betet. Als der ersten Bitte. Er betet, dass der innere Mensch gestärkt wird. Wir lesen das nochmal. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe. Dynamis, Dynamit, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das ist so eine schöne Formulierung hier, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Bei Gott ist die Fülle. Bei Gott ist die Fülle. Da sind Schatzkammern mit allen Herrlichkeiten, die wir uns nur vorstellen können. Und Gott wartet darauf, dass wir unsere Knie beugen, sagen, Herr, tu diese Schatzkammern deiner Herrlichkeit auf, damit sie hinunterfließen auf die Erde, damit wir Gesegnete sind, damit wir das empfangen, was du dort für uns aufbewahrt hast. Nutzen wir das. Gott lädt uns hier ein und sagt, bittet. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Der Reichtum seiner Herrlichkeit, der wartet darauf, dass du kommst und ihn drum bittest. Kraft zu geben, Kraft. Wir sind doch oft so schwach. Wir sind so schwach. Und hier dürfen wir um Kraft beten für den inwendigen Menschen. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das heißt, hier kommt Gottes Geist, der Heilige Geist kommt aus der Höhe, er kommt in unsere Herzen hinein und er wirkt Gottes Werke an unseren Herzen. Es gibt diese schöne Stelle in 2. Korinther 4, Vers 16. Da heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern auch wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere, und hier steht jetzt dasselbe Wort wie auch hier an dieser Stelle, der innere Mensch, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist so genial. Ja, unsere äußeren Menschen verfallen. Ja, wir sitzen hier und wir alle spüren das an uns. Die junge Generation noch nicht so. Aber wir, die wir älter sind, ja, für die dieses Lied, was für Where's the Love schon ein uralter Hit ist, 20 Jahre alt, wir merken das, dass wir älter werden. Aber Gott macht dieses Wunder durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, dass wir innen drin erneuert werden und innen drin eine Kraft bekommen, die in die Ewigkeit hineinreicht, sodass wir in Ewigkeit leben können. Der innere Mensch wird immer jung bleiben. Und das ist so genial. Das tut er aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit an uns. Auch wenn man das äußerlich nicht sieht. Ich war jetzt auf einer Familienhochzeit am vergangenen Wochenende. Kurz bevor wir in die Kirche gehen, treffe ich eine Frau, die ich viele Jahre lang nicht gesehen habe, und das Erste, was sie mir sagt, ist, du bist aber alt geworden. Nette Begrüßung. Später war der Hochzeitsempfang und da haben wir zusammen gestanden und haben uns unterhalten und ich konnte ihr dann genau diesen Vers sagen. Das ist mein Vorrecht als Kind Gottes. Der äußere Mensch verfällt. Ja, ich sehe älter aus, ich bin auch älter geworden. Aber der innere Mensch wird durch den Glauben an Jesus Christus erneuert und wird vorbereitet für die Ewigkeit, für die Auferstehung. Das tut Gott durch den Heiligen Geist an unseren Herzen. Ist das nicht genial? Und das ist uns ja oft, Jörn hat es gesagt, im Alltag nicht bewusst. Das geht uns irgendwie flöten, ja? Das verlieren wir, weil so viele Dinge auf uns einströmen. Und jetzt kommt das, was Paulus hier tut, und wird praktisch für uns, weil jetzt sind wir füreinander aufgerufen, dass einer für den anderen betet, dass diese Kraft sich an seinem Herzen entfaltet, an euren Herzen entfaltet, an meinem Herzen entfaltet, dass wir füreinander beten, dass diese Kraft in uns wirksam wird, der Heilige Geist in uns wirksam wird. Das ist der Dienst, den wir aneinander tun. Und darum geht es in dieser Fürbitte. Deswegen schreibt er sie auch hier auf, weil er ihnen nicht nur sagen will, wie er seine Zeit füllt, wenn er im Gefängnis ist in Rom, sondern weil er natürlich seinen Geschwistern in Ephesus auch sagen will, durch die Lehre, die er da vermittelt, wie sie selber füreinander in Aktion treten sollen. Eben hier Fürbitte. Damit der innere Mensch gestärkt und erneuert wird. Kommen wir zum zweiten, und das läuft sozusagen parallel zu dieser inneren Stärkung durch den Heiligen Geist, kommt jetzt als zweite Fürbitte, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist die zweite Fürbitte. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Unsere ganze Fürbitte hat eine trinitarische Struktur. Gott, der Vater, wird gebeten, durch den Heiligen Geist zu wirken, dass Christus in den Herzen wohnt. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und das ist wichtig, weil uns auch dadurch vermittelt wird, wie Gott handelt. Er handelt als dreieiniger Gott, als Gott Vater, als Gott Sohn, als Gott Heiliger Geist. Und wir sehen auch hier, wie wir beten sollen. Manch einer fragt sich, soll ich denn auch zum Heiligen Geist beten? Dann nehmen wir uns einfach die Apostel zum Vorbild und machen es wie sie. Die beten zum Vater, sie beten zu Jesus und sie binden den Heiligen Geist mit in ihre Gebete ein. Aber sie rufen nicht den Heiligen Geist direkt an. So machen es die Apostel. Und danach modellieren wir auch unsere Gebete. Man spricht dann von einer trinitarischen Struktur, findet man an ganz vielen Stellen in der Bibel, eben auch in diesem Fürbittegebet. Vater, Sohn und Heiliger Geist, so handelt der dreieinige Gott. Und was ist dem Paulus jetzt hier wichtig? Dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und das ist ja eine unglaubliche Vorstellung, ja? Dass der lebendige Gott, der heilige Gott, dass er auf diese Erde herabkommt, am Kreuz stirbt und jetzt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt. Johannes 14, 23. Da sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und ja, wir wissen das. Und doch wollen wir uns heute Morgen da wieder ganz neu dran erinnern. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Das ist das Geschenk, was Jesus uns macht. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in unseren Herzen. Beten wir füreinander, dass das mehr und mehr Gestalt wird unter uns. Ja, das ist eine Realität, das ist objektive Tatsache, aber dass wir auch in dieser objektiven Realität leben, handeln, unser ganzes Leben danach ausrichten und wir alle wissen, wie schwach wir darin sind. Und deswegen brauchen wir einander als Gemeinde, damit einer für den anderen betet, dass Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in uns immer mehr Raum gewinnt und Gestalt annimmt. Und wir immer mehr das leben, was wir in Christus sind und was Christus in uns wirken will. Deshalb betet der Apostel, damit das in uns und durch uns geschieht. Dass wir eingewurzelt sind und gegründet in der Liebe Christi. Paulus gebraucht hier zwei Bilder, eins aus der Botanik und eins aus der Architektur. Eingewurzelt in die Liebe Christi. Ein einziger Baum kann ein Wurzelgeflecht von mehreren tausend Metern haben. Und es gibt auch einen besonderen Baum, und da habe ich euch ein Bild hier dargestellt, ein Feigenbaum aus Südafrika. Und der kann auf seiner Suche nach Wasser 120 Meter tief durch Gestein hindurch seine Wurzel treiben. Das ist das Höchste, was man gemessen hat. 120 Meter tief durch Gestein hindurch. Das ist eine längere Geschichte, aber das kann der. Er hat für diese Reise ganze 70 Jahre gebraucht. Zwar ist die Suche nach der Wasserquelle damit beendet, fortan pumpt die Wurzel etwa 25 Liter Wasser am Tag bis ganz hinauf in den Feigenbaum, der in der trockenen Umgebung von Südafrika der Hitze und der Dürre trotzt. Ist doch unglaublich, oder? Was so ein Baum hinbekommt. Und jetzt sagt Paulus, ich bete dafür, dass eure Wurzeln ganz, 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 ganz tief hinabreichen in die Liebe Christi. Und wir leben in einer Welt, wo sich immer mehr Leute fragen, where is the love? Wo ist denn die Liebe? Wo ist denn die Liebe in unserer Ehe? Wo ist denn die Liebe in unseren Familien? Wo ist denn die Liebe in unseren Beziehungen? Wo ist die Liebe in unseren Gemeinden? Wo ist sie denn? Beten wir, dass unsere Wurzeln ganz tief hinabreichen in die Liebe Christi, damit wir aus seiner Liebe diese Liebe immer wieder nach oben steigen lassen. Gründen wir dort, wurzeln wir dort. Dazu gibt es Wurzeln. Damit wir in einer Zeit, von der Jesus sagt, und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. So sagt es in Matthäus 24, Vers 12, die Liebe wird kalt in den Menschen und wir sehen das um uns herum. Lass uns tief wurzeln in der Liebe Christi, damit diese Liebe aufsteigen kann und durch unser Leben hinausgehen kann, nach draußen. Wo kann denn Liebe herkommen, wenn nicht von Christus selbst, wenn nicht von Gott? Da muss sie herkommen. Deshalb lasst uns in ihm gewurzelt sein, in seiner Liebe. Und wir sollen gegründet sein auf der Liebe Christi. Das heißt jetzt das Bild aus der Architektur. Und Paulus benutzt im Epheserbrief mehrfach Bilder aus der Architektur, wie zum Beispiel in Kapitel 2, wo er sagt in Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund, selbes Wort, der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, der Grund und hier jetzt gegründet, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Also es wird durch Jesus ein weltweiter, ein globaler Tempel gebaut, der unsichtbar ist und der ein Fundament hat, das ist die Lehre der Apostel und Propheten, letztlich die Lehre Christi, nämlich von Christus. Und es heißt im 1. Korintherbrief, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Christus. Christus ist das Fundament. Und in dieser Liebe Christi sollen wir gegründet sein und auf der Grundlage dieser Liebe handeln. Und Paulus betet, dass die Gemeinde eben da ihren Grund hat, in der Liebe Christi. Lasst uns das in unsere Fürbitten hineinnehmen, damit einer für den anderen betet, dass er in den Stürmen des Lebens standhalten kann, weil er ein Fundament hat. Und ihr seht, wir brauchen dafür einander. Es geht nicht als Einzelkämpfer. Einer braucht den anderen, dass wir füreinander beten, dass wir eingewurzelt und gegründet sind. Kein Einzelkämpfer-Christentum. Und wir gehen einen Schritt weiter. Der dritte Punkt, gebeugte Knie, damit wir die unermessliche Liebe Christi erkennen. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Jetzt, der Apostel beugt seine Knie und sagt, damit ihr die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe, und dann läuft es sozusagen ins Leere. Ich weiß nicht, wenn ihr diesen Satz schon mal gelesen habt, dann habt ihr den Eindruck, oh, da fehlt doch was. Und da überlegen sich die Ausleger, ja, was füllen wir denn da rein? Und eigentlich ist es ganz logisch, dass man das, was dann in Vers 19 weiterkommt, nämlich da geht es um die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, dass natürlich damit die Höhe, die Breite, die Länge, die Tiefe der Liebe Christi gemeint ist. Und ich schließe mich dieser Auslegung an. Also es geht darum, diese Dimensionen der Liebe Christi überhaupt fassen zu können. Darum soll es gehen. Und dafür betet er, dass das geschieht in den Gemeinden. Für eine Erkenntnis dieser unermesslichen Liebe. Und es ist ja tatsächlich so, die Liebe Christi ist so groß, dass wir sie nicht fassen können. So wie die Weisheit Gottes. Zophar sagt zu Hiob in Hiob 11, meinst du, du kannst die Tiefen der Weisheit Gottes ergründen? Die Tiefen der Weisheit? Oder die Grenze des Allmächtigen erforschen? Er ist höher als der Himmel. Was willst du tun? Er ist tiefer als die Unterwelt. Was kannst du wissen? Länger als die Erde, breiter als das Meer. Wenn er daherfährt und gefangen legt und Gericht hält, wer will es ihm wehren? Gott ist so groß, Gott ist so mächtig, Gott ist so unfassbar. Und das Gleiche gilt auch für die Liebe. Das kannst du nicht ausloten. Das ist ein Meer an Liebe, das du nicht ausloten kannst. Und doch, das Wunder, das geschieht, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen. Begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht ausloten und du kannst es doch. Und dafür brauchen wir das Gebet. Dass einer für den anderen betet, dass wir diese unermessliche Liebe Christi ausloten können. Und das, ihr Lieben, kann nur am Kreuz geschehen. Das kann nur dort geschehen, wo Christus sein Leben für uns lässt. Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus lässt sein Leben für dich. Für dich, der du es nicht verdient hast. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen und lieben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, schaffen wir gar nicht, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn wir uns das vor Augen führen, dass wir eigentlich in Ewigkeit verloren gehen, das ist unsere Bestimmung, dass wir in alle Ewigkeit verloren gehen. Wir kommen nicht in den Himmel, von dem wir eingangs gesprochen haben. In den Himmel. Wir kommen da nicht hin, weil wir Sünder sind. Und deswegen macht sich Jesus aus Liebe auf den Weg, um für dich zu sterben. Um für dich den Preis zu bezahlen. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Ihr seid mit einem hohen, teuren Preis bezahlt. Das ist das Opfer, das Jesus am Kreuz bringt, für dich und für mich. Und das macht er aus Liebe. Das heißt, er bezahlt mit seinem Leben aus Liebe für dich. Und deswegen kann es auf diese Frage, where is the love? Father, Father, help us. Hilf uns. Send some guidance from above. Sende etwas von der Höhe, damit wir das erkennen, damit wir das, die Liebe finden, damit wir es verstehen. Die Antwort ist da. Die Antwort hängt am Kreuz. Es ist der gekreuzigte Christus, der diesen Sängern von Black Eyed Peas die Antwort gibt. Komm zu Jesus, komm zu dem Gekreuzigten, der dort blutet für dich. Und dann siehst du die Liebe Gottes in all ihren Dimensionen. Nimm das auf in dein Herz und du wirst es verstehen, so wie ein Graf aus dem 18. Jahrhundert, Nikolaus Graf von Zinzendorf. Er lebte von 1700 bis 1760 und er macht, wie das damals üblich war, eine Kavaliersreise, eine Art Bildungsreise und das führt ihn durch Europa, unter anderem nach Holland und Paris, aber er kommt auch nach Düsseldorf. Und in Düsseldorf gibt es eine Gemäldegalerie. Das Denken Zinzendorfs kreiste immer nur um den gekreuzigten Jesus. Schon als Kind im Haus der Großmutter hatte er den Senfkornorden gegründet. Sein Wappen war das Bild des dorngekrönten Jesus. Mit der Unterschrift, seine Wunden sind unsere Heilung. Als sich Zinzendorf in Begleitung seines Hofmeisters auf eine 1,5-jährige Kavaliersreise begab, die ihn über Holland und die Schweiz bis nach Paris führte, erlebte er den größten Eindruck in der Düsseldorfer Gemäldegalerie, das Bild Ecce Homo des dorngekrönten Jesu von Domenico Feti fesselte ihn. Besonders die Unterschrift, die darunter stand, auf Latein, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das hat ihn so gepackt, dass Jesus so leiden musste, dass er das alles ertragen hat, auch für diesen Zinzendorf, dass es ihn sein Leben lang gepackt hat und er in dieser Liebe wirklich gelebt hat. Und wenn man Zinzendorfs Leben anschaut, dann ist das durchzogen von dieser Liebe Christi. Nur ein Lied von vielen, die er gedichtet hat. Sei ewig gelobet, du heilige Liebe. Sei ewig gelobet, du heilige Liebe für die Gemeinde, dein Volk und Haus. Für alle darinnen sich regenden Triebe, zuletzt wird doch ein Ganzes daraus. Sind dessen Einwohner nicht darum frei, dass jeder die Beute des Helden sei, der Freiheit und Leben, uns Heil zu erwerben, freiwillig vertauschet mit Dienen und Sterben. Sei herzlich gelobet, gekreuzigte Liebe, für deine Erbarmen, Treu und Hut. Erhalt deinen Knechten die freudigen Triebe und gründ sie stets mehr auf dein Blut. Du wollest sie leiten nach deiner Gnad, steh ihnen zur Seite mit Rat und Tat, stärk sie mit des Wortes hell leuchtendem Scheine. Das bittet, das flehet die ganze Gemeinde. Ihr Lieben, das will Paulus heute in uns anzünden. Das will Paulus heute in uns anzünden. Das will der Herr heute in uns anzünden. Dass wir füreinander bitten und flehen, dass wir diese Liebe, die am Kreuz offenbart ist, in einer Welt, die keine Liebe hat, dass diese Liebe offenbart wird, in unsere Herzen fließt und durch uns hindurch zu den Menschen. Das ist heute unser Auftrag. Mit diesem Auftrag gehen wir nach Hause. Mit diesem Auftrag gehen wir in die nächste Woche, dass einer für den anderen, wir alle füreinander beten, dass diese Liebe in uns Gestalt gewinnt. Damit wir mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist das Ziel der Fürbitte. Sie führt auf ein großes Ziel, nämlich damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist das Ziel. Wenn die Liebe sich in unseren Herzen ausbreitet, dadurch, dass Christus in uns wohnt und wir darin gestärkt und gegründet und verwurzelt sind, dann wird mit dieser Liebe Christi auch die ganze Gottesfülle zu uns kommen. Denn der Kolosserbrief sagt uns, die Gottesfülle ist in Christus. Die ganze Gottesfülle. Jesus ist Gott. Und wenn Jesus in unseren Herzen wohnt und dort immer mehr Raum nimmt, dann kommt die Gottesfülle ja zu uns. Dann ist sie in uns. Und dafür sollen wir beten, dass das geschieht. Ich möchte noch einmal ganz auch selbstkritisch unsere eigene Fürbitte auf den Prüfstand stellen. Wie viel bete ich eigentlich für den äußeren Menschen? Und wie viel bete ich für den inneren Menschen? Das ist mir beim Vorbereiten dieser Predigt noch mal so bewusst geworden. Man betet ja für so viele Äußerlichkeiten. Für dieses und jenes. Ich will das gar nicht alles aufzählen. Und hier wird so sichtbar, wie wichtig es dem Apostel ist, für den inneren Menschen zu beten. dass da geistliche Kraft entsteht, dass wir in der Liebe gewurzelt und gegründet sind, dass wir die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi erkennen. Das ist ihm das fundamentale Anliegen, das er hier für die Gemeinde in der Fürbitte in Rom, für die Epheser vor Gott bringt. Lass uns in unseren Fürbitten die Äußerlichkeiten nicht vergessen. Ja, für die muss auch gebetet werden. Ja. Aber lass uns das dem viel mehr Raum geben. Für die geistlichen Dinge. Für die geistliche Frucht. Füreinander zu beten, dass das stattfindet. Und so rufe ich euch mit dieser Predigt auf zu einer Intensivierung des Fürbittelebens, so wie Paulus es hier tut, und dass wir mit diesen geistlichen Anliegen vor Gott, unseren Vater, kommen und füreinander beten, dass wir in der Liebe Christi eingewurzelt und gegründet sind und diese Liebe erkennen. Dass er Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Gebeugte Knie, damit der innere Mensch gestärkt wird. Gebeugte Knie, damit Christus in unseren Herzen wohne. Gebeugte Knie, damit wir die unermessliche Liebe Christi erkennen. Und gebeugte Knie, damit wir ganz von Gott erfüllt werden. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.